ARD Sounds.
Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und das war auch Mist. Und ich ärgere mich am meisten darüber. Aber meine Damen und Herren, wenn ich feststelle, dass ich mit den Themen, die entscheidend sind für die Menschen, nicht mehr durchdringe, dann muss es Konsequenzen geben.
Und die Konsequenzen, die hat er jetzt gezogen. Kai Wegner, seines Zeichens noch regierender Bürgermeister von Berlin, ist nicht mehr Spitzenkandidat der Berliner CDU. Am Ende war der Druck aus den eigenen Reihen einfach zu groß und so hat er am Freitagnachmittag die Reißleine gezogen. Viele in der CDU sind erleichtert, aber es stellen sich jetzt auch viele Fragen. Wir versuchen es jetzt mit Antworten in der Spreepolitik. Ich bin Thorsten Gabriel aus der RBB 24 Landespolitikredaktion in Berlin und sage herzlich willkommen. Ja, was war das für eine Woche? Was war das für ein Freitag? Sie endet für die CDU mit einem zurückgetretenen Spitzenkandidaten und für uns in der Redaktion mit viel Arbeit. So viel kann man sagen. Bei mir ist mein Kollege Jan Menzel und wir beide waren auch ganz frisch auf der eilig anberaumten Pressekonferenz von Kai Wegner am Nachmittag. Und ja, gemeinsam wollen wir jetzt mal reflektieren, was wir da erlebt haben, warum alles so kam, wie es jetzt gekommen ist und wohin dieser Weg für die CDU noch führen könnte. Hallo Jan.
Hallo Thorsten.
So, also wir begeben uns einfach mal ein paar Stunden zurück. Da kam auf einmal, wir waren schon natürlich rauf und runter in den vergangenen Tagen mit, ich sag mal, der Causa Wegner beschäftigt. Da kam dann diese Einladung, der regierende Bürgermeister, nein, der CDU-Landesvorsitzende lädt zu einer Pressekonferenz. Wie war das? Erzähl mal.
Wir haben, glaube ich, relativ schnell realisiert, worum es da eigentlich gehen soll. Ne? Es lag ja in der Luft, dass was passieren würde. Ein großes Treffen der CDU-Kreischefs war ja angekündigt für den Abend. Und eigentlich haben wir uns angeguckt in die Augen und haben gesagt, also wenn jetzt Kai Wegner als Landeschef in die Landesgeschäftsstelle einlädt, das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass er hinwirft.
Genau. Und die Vorgeschichte dieser Woche, das muss man auch dazu sagen, ist ja, dass es nochmal, ja, neue Vorwürfe vielleicht gar nicht so sehr, aber zumindest schwappte wieder eine mediale Welle über die CDU und Kai Wegner. Es ging wieder um die alten Geschichten, den Stromausfall am Jahresanfang, sei die Frage, was hat Kai Wegner am 3. Januar getan? Warum war das jetzt nochmal akut?
Ja, da haben wir ja auch ein bisschen hin und her gerätselt und überlegt, wie man das einsortieren soll. Denn dass er an diesem betreffenden Tag vor seinem berühmt-berüchtigten Tennismatch lediglich zwei Telefonate geführt hat und ansonsten Textnachrichten geschrieben hat, Klammer auf, was vielleicht ein bisschen wenig ist für so eine Katastrophe, Klammer zu. Das war seit März eigentlich bekannt. Das hat er in einem Interview gesagt, das wussten wir. Aber das Ganze hat durch Veröffentlichungen einer Zeitung eben nochmal eine andere, ja, Tragweite bekommen, hat auch nochmal andere Leute erreicht. Ich habe gesprochen auch mit CDU-Kreischefs, die gesagt haben, ja, viele der Mitglieder, die wussten das gar nicht so. Die haben das nochmal so richtig präsentiert bekommen und die haben Fragen gestellt, die haben gesagt, das verstehen wir nicht, was soll das? Und das hat wirklich das Ganze nochmal so auf eine andere Ebene gehoben. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass das Hoffest war des regierenden Bürgermeisters. Er hat in der Woche seine Senatspressekonferenz gegeben, wollte Erfolge bilanzieren und das passte eben nicht richtig ins Bild und das hat sich so letztlich wie eine große Welle aufgebaut.
Und man muss dazu sagen, gehört vielleicht auch noch zur Vorgeschichte, was davor schon für einigermaßen Erregung in der CDU gesorgt hat, war unsere RBB-Umfrage, der Berlin-Trend. Der hat ja Anfang Juli zumindest gezeigt, dass sich die schlechten Werte von Wegner, das schlechte Agieren in dieser ganzen Krise und allem, was wir im vergangenen halben Jahr mit ihm so erlebt haben, dass sich das dann eben auch doch aufs Wahlergebnis, nein, nicht aufs Wahlergebnis, aufs Umfrageergebnis sehr erstmals wirklich durchgeschlagen hat. Die CDU ist abgestürzt von Platz 1 auf Platz 4. Also das habe ich zumindest in den Telefonaten, die ich auch geführt habe, auch immer wieder gehört von den Leuten in der CDU, dass das auch einigermaßen Panik ausgelöst hat.
Ja, der Versprecher war ja gut, weil natürlich war es die Angst davor, dass das Wahlergebnis so ausfallen könnte, beziehungsweise noch schlechter. Die Umfrage hat ja gezeigt, dass die CDU nicht nur ihren Spitzenplatz einbüßt. Das war so ein Gefühl, fand ich zumindest, von freiem Fall vielleicht. Die CDU wird durchgereicht, aber vor allen Dingen der Spitzenmann, der ja eigentlich Stimmen bringen soll, der schmiert ab regelrecht und Kai Wegner wurde immer mehr zu jemandem, der da eben keinen Amtsbonus, sondern einen Amtsmalus trägt. Jemand, der eher so ein Mühlstein ist um den Hals der Partei. Und das hat, glaube ich, sehr viel in der CDU, die sich auch um die Partei Sorgen machen, die für die Partei mitdenken, die was zu sagen haben, die auch um ihre Mandate fürchten, hat denen zu denken gegeben.
Und dann also diese Woche das erste Mal, ja, doch in einer Ernsthaftigkeit die Frage, ob er als Spitzenkandidat haltbar ist. Wir hatten das schon mal, das flackerte ganz leicht schon mal auf, kurz bevor er nominiert wurde, muss man dazu sagen. Im Juni ist er ja offiziell als Spitzenkandidat nominiert worden. Da flackerte diese Frage kurz vorher nochmal auf, aber man hatte schon den Eindruck, nachdem er jetzt dann auf den Thron gesetzt wurde, jetzt ist die Sache eigentlich durch. Jetzt wurde es nochmal gefährlich. Was würdest du denn sagen, als du ihn heute gesehen hast, als er dann da in den Saal reinkam? Wir haben ihn beide beobachtet. Er stand draußen. Was hat er da für einen Eindruck auf dich gemacht?
Also ich fand, er ist eigentlich wie immer aus seiner Limousine ausgestiegen, hat erstmal sehr herzlich die Generalsekretärin Ottilie Klein begrüßt, umarmt, hat auch freundlich gegrüßt in alle Richtungen. Ich dachte da schon so, Mensch, das macht er eigentlich cool. Das ist ja doch ein Tag jetzt, der ist ja auch hart. Der Mann ist ja seit Jahrzehnten Politiker, eigentlich immer gewesen, hat darauf hingearbeitet und hat auch immer erkennbar gemacht, dass er dieses Amt gerne ausübt. Und das ist natürlich schon ein harter Tag, dann zu sagen, das war's hier, Ende Gelände. Dafür muss ich sagen, habe ich ihm eigentlich nicht so tiefe Falten angemerkt oder so. Er ist dann zum Rednerpult gegangen, hat das auch, fand ich, für die Umstände, für die Situation eher lässig gemacht, hat seine Erfolge nochmal referiert und dann eben diesen O-Ton gebracht, den wir eingangs gehört haben, war Mist, geht so nicht.
Genau, den können wir uns auch nochmal anhören und vor allem in voller Schönheit. Genau.
Ja, ich habe kommunikative Fehler gemacht. Und das war auch Mist. Und ich ärgere mich am meisten darüber. Aber meine Damen und Herren, wenn ich feststelle, dass ich mit den Themen, die entscheidend sind für die Menschen, nicht mehr durchdringe, dann muss es Konsequenzen geben. Denn die Stadt Berlin ist wichtiger als eine Person. Und die Stadt Berlin, die Berlinerinnen und Berliner sind mir wichtiger als meine Person.
Glaubwürdigkeit ist so ein Thema gewesen, was man ihm immer vorgehalten wird. Er war nicht glaubwürdig, weil er falsche Angaben gemacht hat zu dem, was er getan hat. War das jetzt für dich glaubwürdig, was er da gesagt hat?
Das glaube ich schon, insoweit, als dass ihm das wirklich schwerfällt, dass er realisieren musste, er dringt in der Tat nicht durch. Das konnte man auch in der Woche gut beobachten bei der Senatspressekonferenz, als er die Erfolge herausstellen wollte. Das hat eigentlich kaum jemand interessiert. Alle wollten eigentlich nochmal wissen, wie war das damals? Kannst du nicht nochmal deutlicher sagen, dass du einen Fehler gemacht hast, dich entschuldigen oder so? Also dieses nicht durchdringen können, da hat er selber drauf verwiesen, ist, war ja auch nochmal an diesem Freitag dann so, dass er die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst hat. Und da war auch schon klar, über diese Themen, queeres Leben in Berlin, Diskriminierung, wollte keiner mit ihm sprechen. Es ging immer um andere Dinge. Also dieser Eindruck, man dringt nicht durch, man kann nichts mehr machen. Der Trend ist gegen einen, die Stimmung ist gegen einen. Das ist, glaube ich, richtig. Was er jetzt nicht gesagt hat, ist, was in der Partei los war, was da für ein Druck war. Es ging am Ende nicht mehr nur um ihn, es ging um die Partei auch.
Ja, und es machte vor allen Dingen ja auch deutlich für mich, dass er, der Parteichef, und er hat mehrfach in dieser Pressekonferenz betont, er hätte sich ja früher viel mehr um die Partei gekümmert. Das ist zweifellos richtig und dadurch war er auch die unangefochtene Nummer eins, dass die Partei sich so ein bisschen verselbstständigt hat und schon, wie soll ich sagen, eigene Machtansprüche formuliert hat und ihm gesagt hat, pass mal auf, so und so musst du dich verhalten, so und so geht's lang.
Ja, die Kreischefs, nicht? Ja. Die Runde der 12, die gesagt haben, die sagen mussten, glaube ich auch, so kann es nicht weitergehen, aber ich finde auch relativ spät, ich meine, diese Affäre, die wabert ja nun schon seit Jahresanfang. Und da war, glaube ich, doch, wäre mein Verdacht lange der Wunsch da, dass man das doch vielleicht irgendwie aussitzen kann. Und dann ist der Sommer und die Ferien, die Leute machen schöne Sachen und kommen wieder. Und wer weiß, was dann irgendwie im August für Themen oben stehen und dann ist im September die Wahl. Das ist ja in politischen Dimensionen noch ganz viel Zeit auch irgendwie. Da haben sich, glaube ich, auch manche von den führenden Köpfen der CDU ein bisschen einlullen, ein bisschen tragen lassen oder auch gehofft, dass man es irgendwie durchstehen kann.
Denn das ist ja auch die Frage, die jetzt vielen gestellt wird, auch den Kreischefs. Warum habt ihr ihn überhaupt nominiert? Also wie konnte es sein, dass wenn ihr euch jetzt so darüber aufregt, obwohl ja verhältnismäßig wenig Neues der ganzen Affäre hinzugefügt wurde, dass ihr trotzdem im Juni ihm zugejubelt habt, ihn mit 93% ins Amt gehievt hat? Also haben da auch Sensoren versagt oder war das wirklich, wie du sagtest, so dieses Hoffen darauf wird schon gut gehen?
Ich glaube, ein bisschen haben da Sensoren versagt. Ein bisschen ist die CDU vielleicht auch nicht so eine Partei, die für Revolutionen bekannt ist. Das muss man, glaube ich, auch mit in Betracht ziehen. Das liegt nicht in der DNA der Partei, aber es gibt eben auch für eine CDU einen Schmerzpunkt. Und deshalb war das jetzt, glaube ich, einfach auch unvermeidbar, dass man da eine Reißleine ziehen musste. Und auch Wegner schon im Vorfeld dieses abendlichen Treffens signalisiert hat, das wird nichts mehr. Und er dann eben auch von sich aus eingesehen hat, ich habe keine Mehrheit, ich habe nicht den Rückhalt, ich kann das nicht ordentlich durchstehen und nicht zum guten Ende bringen.
Ja, man muss ja mal sagen, also natürlich ist dieser Zwölferrat der Kreisvorsitzenden überhaupt kein Satzungsgremium und hat in diesem Sinne keine Befugnisse. Also natürlich könnte auch ein Kai Wegner, hätte auch ein Kai Wegner sagen können, ist mir doch egal, was sie sagen. Aber so viel Sensorik hat er dann offenbar doch noch gehabt zu sehen. Also wenn mir da die Mehrheiten schwinden, dann glaube ich, muss ich es gar nicht erst probieren.
Ich glaube, das ging in keiner Partei in Berlin, wenn die Kreischefs mit Mehrheit sagen würden, lieber Landeschef, liebe Landeschefin, lass gut sein, dass man dann sagt, ja, mir doch egal, das ist, wäre schwierig.
Ja, lass uns noch mal weiter hören. Er hat ja relativ ausführlich am Anfang geredet. Unter anderem hat er auch noch dies gesagt.
Für mich war immer wichtig, dass ich authentisch bleibe, dass ich der bleibe, der ich bin. Und ich glaube, das ist mir in den 3 Jahren gelungen. Also wer mich länger kennt, weiß, dass der Kai durch dieses Amt eben nicht verändert wurde. Und ich hoffe, dass ich an der einen oder anderen Stelle das Amt verändert habe. Aber das müssen dann irgendwann andere entscheiden. Mir ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen, das will ich sagen. Denn ich habe dieses Amt, führe es sehr, sehr gerne aus und habe das auch mit großer Leidenschaft ausgeführt. Aber wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, mit eigenen Themen durchzudringen, dann ist es halt auch schwer. Und diese Erkenntnis muss man dann zur Kenntnis nehmen und dann muss man die richtigen Schlüsse ziehen. Und das habe ich getan.
Hier muss man auch sagen, redet er, da vermischt er im Grunde 2 Sachen miteinander. Also er zieht die Konsequenzen als Spitzenkandidat, aber geredet hat er natürlich von seiner Amtszeit als regierender Bürgermeister. Das ist er ja weiterhin.
Ja, Pathos war da natürlich zu hören. Ja. Es ging um das Vermächtnis, das klar war, ich war hier 3 Jahre Regierungschef, es war nicht umsonst, es war gut, ich habe Dinge angestoßen. Ich glaube auch sowas wie für meine Nachfolger noch, hat er glaube ich auch gesagt. Und wahrscheinlich hat er gedacht an die Verwaltungsreform dabei, auch die kam auch noch kurz zur Sprache bei ihm. Die Bürgerämter, wo es ja erkennbar jetzt besser läuft mit Terminen, die man ratzifatzi bekommt, ist mir gerade auch so gegangen in der vergangenen Woche. Also das sind unbestreitbar, glaube ich, Dinge, die er angestoßen hat. Und natürlich finde ich auch verständlich beim Spitzenpolitiker, dass der auch dann in so einem Moment, in einem bitteren Moment auch nochmal zurückblickt, seine eigene Bilanz aufmacht und eben auch Erfolge herausstreicht. Das, glaube ich, hätte jeder an der Stelle so gemacht.
Gleichzeitig aber, das weiß eigentlich, glaube ich, auch ein Kai Wegner, ist Politik halt nicht dankbar. Also wenn man
schnelllebig,
genau. Also klar, wenn ein großes Politikerleben sich dem Karriereende neigt, dann ist auch eine Partei mal geneigt, weiß ich nicht, Ehrenvorsitzende zu vergeben oder sowas. Aber wenn dann doch eine Affäre dazwischen kommt wie diese hier, dann sind alle Erfolge schnell vergessen. Das muss auch ein Kai Wegner lernen. Jetzt ist die Diskussion natürlich immer einhergegangen mit der Frage, ja, wenn er weggeht, wer soll es denn dann machen? Er selbst hat sich dazu auch geäußert, können wir auch hören.
Das alles Entscheidende ist, dass die CDU sich jetzt sehr, sehr schnell hinter einem Kandidaten oder einer Kandidatin versammelt und dann geschlossen in diesen Wahlkampf geht. Denn nochmal, wir haben eine riesengroße Verantwortung für 3,9 Millionen Berlinerinnen und Berliner und eine riesengroße Verantwortung für diese Stadt. Und unsere Verantwortung heißt, ein linkes Bündnis zu verhindern. Das ist die erste Aufgabe, die wir jetzt leisten müssen. Da schaffe ich heute einen Weg. Und jetzt muss die Partei sagen, wie schnell sie diesen Weg beantworten will. Ich habe dazu eine klare Auffassung, eine klare Meinung, aber die sage ich nachher.
Da stecken jetzt 2 Sachen drin, über die wir reden müssen. Zum einen die Frage, wer es machen soll. Zum anderen auch, mit welchem Ziel denn daran gegangen werden soll. Reden wir vielleicht erstmal über die Personen, die da im Raume stehen. Also wenn er sagt, er hat eine klare Vorstellung, was meinst du, was seine klare Vorstellung ist?
Er hat ja in seinem Statement klar gesagt, dass er Stefan Evers, den Finanzsenator, für einen sehr guten Finanzsenator hält. Also da fiel nicht der Satz, ist ein sehr guter regierender Bürgermeister. Und es gäbe viele andere tolle Leute in der CDU, viele kluge Köpfe, Abgeordnete im Bund oder so. Aber ich glaube, wenn man das mal wirklich ein bisschen eingrenzt, den Kreis enger zieht, dann wird immer wieder genannt die Justizsenatorin Philor Badenberg, die aber in Berlin nicht wirklich gut vernetzt ist, relativ frisch hier noch ist, aus NRW kommt. Die CDU hat ja mit auswärtigem Personal auch nicht so die allerbesten Erfahrungen gemacht. Qua Amt müsste man immer nennen den Fraktionschef Dirk Stettner, auch einer der Kreischefs. Aber es ist dann doch relativ schnell klar geworden, dass die Mehrheit derer, die in diesem 12er-Gremium der CDU der Kreischefs den Ton angeben, doch dafür sind, dass Stefan Evers, der Finanz- und auch Kultursenator aktuell, dass der jetzt der neue Spitzenkandidat werden soll.
Das können wir uns auch direkt mal im O-Ton sozusagen anhören. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hier diesen Podcast aufzeichnen, tagen diese 12 noch am Abend. Wir haben sie aber beim Reingehen abgefasst und ihnen so ein paar Fragen gestellt. Unter anderem auch Stefan Standfuß, das ist der Kreisvorsitzende aus Steglitz-Zehlendorf. Steglitz-Zehlendorf, das ist der größte Kreisverband, den die CDU hat, also der mitgliederstärkste. Und der wurde eben auch gefragt, wer soll es denn jetzt machen? Und daraufhin hat er eben dies geantwortet.
Also da gibt es natürlich mehrere, die geeignet sind in der Partei. Aber ich kann Ihnen das relativ offen und klar sagen. Die CDU steht jetzt hier noch, der Südwesten der ja auch betroffen war im Stromausfall, plötzlich für Stefan Evers aussprechen. Ich glaube, dass Stefan Evers erstens der Geeignete ist, zweitens ist er einer, der wirklich die Probleme anpackt und der am Ende auch die Chance haben wird, für die CDU ein gutes Wahlergebnis zu erzielen.
Jetzt können wir kurz über den Versprecher nachdenken.
Der Name ist doch gar nicht so schwer eigentlich.
Welchen Christian wollte er denn jetzt eigentlich intronisieren? Wir hören gleich mal weiter. Martin Petzold, der Kreisvorsitzende aus Lichtenberg, der hat sich auch geäußert.
Stefan Evers ist jemand, der, glaube ich, bei Berlinerinnen und Berlinern mit seiner sachlichen, ruhigen Art gut ankommen wird. Sie wissen das, er hat gerade eine Tätigkeit, die sehr fordernd ist und hat dabei aber gezeigt, dass er eben, finde ich, auch den richtigen Ton trifft. Deswegen bin ich guter Hoffnung, dass wir am 20. September stärkste politische Kraft werden.
Und mittlerweile haben wir auch schon Signale, dass es so kommen wird.
Genau, das gibt mehrere Bestätigungen, dass sich die Runde relativ schnell darauf geeinigt hat. Ist auch verständlich, ne? Man will nach so einem Tag, glaube ich, auch den Sack zumachen, Debatten nicht unendlich verlängern. Und die Zeit bis zum Wahltag ist ja auch nicht mehr so lang. Das ist ja, muss man sagen, auch eine Operation im offenen Herzen, dass man nochmal so kurz vor knapp den Spitzenkandidaten auswechselt. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, dass wir sowas jemals hatten?
Nee, ich habe kurz zurückgedacht. Wir hatten vor 50 Jahren, vor etwas über mehr als 50 Jahren mal einen Spitzenkandidaten, der kurz vor der Wahl entführt wurde, Peter Lorenz. Nach ihm ist heute die CDU-Geschäftsstelle benannt, aber dass ein Kandidat ausgetauscht wurde, das gab es tatsächlich noch nicht.
Zumal wir auch in einer Phase sind, wo eigentlich schon die ersten Plakate so im Andruck quasi sind, wo irgendwie die Leitlinien der Kampagne auf die Personen zugeschnitten beschrieben sind. Das ist schon, also Harakiri will ich jetzt nicht sagen, aber das ist eine Menge Arbeit. Das ist ziemlich sportlich, jetzt jemand neu hinzusetzen. Aber ich würde schon sagen, es war für die CDU jetzt die einzige Chance, wenn man nicht weiter runterrutschen wollte.
Was spricht aus deiner Sicht für Stefan Evers? Also hat die CDU die Chance mit ihm, die sie sich selber offenbar ja jetzt verspricht?
Man muss immer gucken, dass Spitzenkandidaten sowohl nach innen als nach außen wirken und wirken müssen. Und Evers kennt die Partei. Er ist gewiss nicht everybody's darling, weil er eher nicht so zu den ganz strammen Konservativen zählt. Da gibt es ja auch einige in der CDU. Das ist vielleicht dann doch ein Makel, ein Manko, ich weiß es nicht, wird man sehen. Aber er ist jemand, der als Politiker natürlich sehr eloquent ist. Jemand, der den letzten Wahlkampf ja so überaus erfolgreich gemanagt hat. Also das kann er natürlich. Ja. Der auch im politischen Spektrum gut verortet ist, sich dort auskennt, Kontakte hat, als Finanzsenator vielleicht nicht so der beliebteste ist, weil das ist auch der, der immer sparen muss, das Geld nicht rausrückt. Aber ich glaube, wenn man mal so die Kandidaten gewichtet, schon eher der Stärkste und der sich auch einfach aufgedrängt hat. Insoweit, glaube ich, ist er eine ganz gute Wahl. Und auch wenn man mal denkt an die Zeit dann nach dem Wahltermin, mögliche Koalition, ich glaube, jemand wie Stefan Evers, ist auch anschlussfähig Richtung SPD, Richtung Grüne, was immer da kommen mag nach der Wahl.
Ich glaube, was auch ein Gedanke oder ein Aspekt ist, der vielleicht der CDU zur Ruhe verhelfen kann, ist, dass es ja ein durchaus nach wie vor bestehendes Vertrauensverhältnis auch zwischen Wegner und Stefan Evers gibt. Man muss ja dazu sagen, Stefan Evers war seinerzeit schon Generalsekretär in der Partei, als Kai Wegner ist noch nicht Parteivorsitzender war. Er hat ihn übernommen von Monika Grütters damals. Da haben sich die beiden so ein bisschen zusammengerauft, aber aus den beiden ist eben ein Team geworden. Und Stefan Evers war eben auch immer loyal über die ganze Zeit. Also es sind nie Rufe laut geworden, dass ein Stefan Evers auf die Idee gekommen wäre, von sich aus zu sagen, ich habe ja Ambitionen, Chef zu werden, sondern ich glaube auch da muss der überredet werden.
Das habe ich auch so wahrgenommen, dass es eher nicht der war, der den Finger gehoben hat und gesagt hat, ich bin jetzt der Kai Wegner absägt, weil es ist ja auch so, keiner mag den Königsmörder, egal was passiert ist, so darf man auch nicht vergessen. Und wir hatten ja auch beide so Signale aus der Partei, dass er auch gar nicht unbedingt wollte, dass er auch ein bisschen gebeten, überzeugt werden musste, das nun zu übernehmen, diese kann man sagen, Bürde, zumindest eine schwierige Aufgabe.
Genau, na, ich glaube, das hing vor allen Dingen damit zusammen, also einerseits ist es in der Tat so, dass in der Amtszeit von Kai Wegner auch als Landesvorsitzender es nicht so war, dass jetzt irgendwelche Gegner Schlange gestanden hätten, die gesagt hätten, wir wollen ihn gerne weghaben. Auf der anderen Seite war dann schon der Gedanke, jetzt wo die CDU in einer so verfahrenen Situation ist, hat eigentlich keiner große Lust drauf, zu versuchen, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, sondern eher zu sagen, abgerechnet wird zum Schluss, jetzt lassen wir den Wegner mal den Wahltag absolvieren, dann geht er da in Ehren unter und dann kann man sich ja drum streiten, wer möglicherweise da auch zum Zuge kommen könnte. Man weiß es nicht. Unter anderem wurde ja zum Beispiel auch CDU-Fraktionschef Dirk Stettner genannt. Ich kann mich daran erinnern, ich habe hier mal ein Interview mit ihm geführt und habe ihn da zum Schluss gefragt, hätten Sie nicht auch Ambitionen? Und er guckte mich entgeistert an und sagte, wir haben ja einen regierenden Bürgermeister, einen erfolgreichen. Und als das Gespräch dann zu Ende war, sagt er zu mir, na, Sie können ja Fragen stellen. Und da dachte ich, hoppla, vielleicht hatte er sich das, ist das ihm schon mal durch den Kopf gegangen. Wäre ja nicht abwegig, als Fraktionschef auch zu denken, könnte ich auch Regierender werden. Diese Frage ist möglicherweise jetzt mit diesem Tag auch beantwortet, weil sollte die CDU auch nur ansatzweise erfolgreich sein, dann hat natürlich Stefan Evers erstmal ein Mandat, alles Weitere zu tun.
Würde ich auch so sehen, ja.
Lass uns noch mal ganz kurz von außen auf die CDU blicken, und zwar in Gestalt der Reaktionen, die von anderer Seite kamen. Also es mangelte ja nicht an Geklingel im Postfach bei uns, sage ich mal. Die Mails trafen sofort ein, die Linke hat sofort eine Pressekonferenz noch veranstaltet. Wie fällt denn das Echo aus?
Ich glaube, man muss da vorwegschicken nochmal, dass die anderen Parteien sich eigentlich mit Wegner ganz hervorragend arrangiert hatten. Denn ein so angeschlagener Spitzenmann, das ist ja super für alle anderen Parteien, für alle anderen Spitzenkandidaten. Und die hatten, glaube ich, sehr stark darauf gehofft, dass der bleiben würde und sie davon weiter profitieren können. Und dieses Thema Krisenkommunikation, Stromausfall, ein Bürgermeister, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, dass sie das weiter bespielen können und am Köcheln halten können. Deshalb war da, glaube ich, erstmal so ein bisschen Durchatmen angesagt. Und jetzt kommt der Versuch, den man auch eigentlich durch alle Pressemitteilungen bei allen Parteien querbeet sehen kann, auch bei der Linken, so ein bisschen zu sagen, ja, Wegner ist weg, aber die CDU, die hat ja auch damit zu tun, die hat das alles mitgemacht, da gibt es die Fördergeldaffäre, da gibt es diverse Dinge, die nicht gut waren und so weiter. Also da ist der Versuch jetzt zu sagen, tja, man kann den ersten Mann auswechseln, aber das Problem CDU, das bleibt ja.
Genau, weil das Problem ist eigentlich für die Opposition an der Stelle jetzt größer geworden oder selbst für den politischen Mitbewerber SPD, der im Moment noch in einer Koalition ist. Der Blick voraus, für die CDU geht es jetzt darum, Stefan Evers bekannt zu machen. Also natürlich verfügt er über eine gewisse Bekanntheit. Da kommt ihm sicherlich auch zu Pass, dass er jetzt vor kurzem erst noch Kultursenator obendrauf geworden ist und ein paar Schlagzeilen abbekommen hat. Aber am Ende des Tages wird es vermutlich dann doch irgendwie einen Nominierungsparteitag oder irgendein publicity-trächtiges Event brauchen, oder?
Wäre ich jetzt Manager, würde ich das, glaube ich, machen. Es muss, glaube ich, von den Statuten her nicht so sein, weil da reicht es, dass der Landesvorstand sagt, ja, du bist jetzt unser Spitzenmann. Aber klar, das würde man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Und ich glaube, mit der Bekanntheit würde ich mir keine großen Sorgen machen. Wir haben das ja auch erhoben in der letzten Umfrage in Berlin-Trend. Weder Werner Graf von den Grünen noch Steffen Krach von der SPD oder Lev Ereb oder Christine Brinker haben jetzt richtig gute Bekanntheitswerte. Also da wird sich, glaube ich, Stefan Evers problemlos einreihen können.
Und wenn man an den Wahltag denkt und wir gehen jetzt mal davon aus, es könnte irgendeine Konstellation entstehen, bei der die CDU mitreden kann, sei es als stärkste Kraft, wer weiß, was ein Stefan Evers hinkriegt oder auch nicht, oder möglicherweise, wenn man weiterspinnen würde, wäre das ja, keine Ahnung, die Grünen gehen als erstes durchs Ziel oder versuchen eine Koalition zu bilden. Ist das mit einem Stefan Evers leichter, als es mit einem Kai Wegner gewesen wäre zu seinen guten Zeiten? Was würdest du sagen?
Gute Zeiten, die sind schon ein bisschen her, mindestens ein halbes Jahr, würde ich sagen. Er hat ja gezeigt, dass er Bündnisse schmieden kann, die man auch nicht erwartet hätte. Also diese Koalition, dass sie zustande kam mit der SPD, das war ja schon eine kleine Sensation auch. Und er hat es auch geschafft, sozusagen die Linke auch einzubinden für die Verfassungsänderung, die notwendig war, um die Verwaltungsreform anzuschieben. Also dass Wegner so ein Political Animal ist, der sowas kann, der die Strippen ziehen kann, der mit Leuten ins Gespräch kommen kann und auch vielleicht Barrieren überwinden kann, das hat er gezeigt. Stefan Evers würde ich es auch zutrauen, aber er muss es erst einmal beweisen. Also ich glaube, alle Parteien in Berlin sind an der Stelle auch pragmatisch genug und klug genug zu sagen, man muss erst die Wahl abwarten und das Ergebnis abwarten, anschauen, wie die Fraktionen sich zusammensetzen und dann werden die miteinander reden können. Auch mit Stefan Evers werden sie gut reden können.
Also die Bilanz dieses aufregenden Tages und der zurückliegenden Woche lautet auf jeden Fall, es wird genug für uns zu tun bleiben, auch in den Ferien, die jetzt anbrechen und bis zur Wahl sowieso. Und ja, wir werden Sie über all das, was da noch geschieht, auf dem Laufenden halten. Und auch für uns wird das eine spannende Ferienzeit.
Und ich glaube, es wird nochmal spannender werden jetzt.
Vielen Dank. Das war mein Kollege Jan Menzel. Und wir beide haben gemeinsam auf das geblickt, was in der CDU gerade los ist. Kai Wegner hat als CDU-Spitzenkandidat seinen Rückzug angetreten. So wie es aussieht, wird Stefan Evers, der Kultur- und Finanzsenator und Bürgermeister dieser Stadt, der neue Spitzenkandidat der Berliner CDU. Und alles, was geschieht, das erfahren Sie natürlich bei uns bei rbb24. Vielen Dank, Jan.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese ereignisreiche Woche. In den kommenden 5 Wochen gibt es bei uns, ganz passend auch zum heutigen Thema, ein Wahlspezial. Wir schauen auf die 5 großen Themen der anstehenden Berlinwahl: Wohnen, Sicherheit, Kultur, Verkehr und Bildung. Wir sezieren für Sie die Wahlprogramme und erklären, was die Parteien so vorhaben. Also für alle, die landespolitisch interessiert sind und noch Entscheidungshilfe benötigen für die Wahl am 20. September, dann ist das die perfekte Urlaubshörbegleitung. Für heute sagt, schön, dass Sie dabei waren, Thorsten Gabriel.